Green Up Your Life. Wie lebe ich nachhaltig? Mit Marie Gomez.
Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid, denn ich habe André zu Gast, einen echten Experten, was Sharing Economy angeht. Er lebt das Konzept des Nutzen statt zu besitzen selbst und hat dazu auch noch ein Buch geschrieben, und zwar das Leibu. Hallo André, dazu würde ich dich als erstes gleich mal ausfragen, worum geht es denn genau in dem Leibu?
Also das Leibu hat ja so einen Zusatztitel Local Sharing Nürnberg. Also ich habe mich da auf Nürnberg beschränkt. Es geht um gemeinsames Nutzen, um Leihen, Tauschen, Schenken und Teilen. Und aber nicht nur um Güter oder Dinge oder Lebensmittel, sondern auch um Wissen zum Beispiel. Es gibt Projekte, wo Wissen weitergegeben wird. Ich hatte mich damals rangemacht und ein bisschen recherchiert und habe schnell gemerkt, dass wenn ich das für die ganze Region mache, dass es viel zu viel wird. Und deswegen habe ich mich damals auf Nürnberg beschränkt.
Uns hören ja auch Menschen in ganz Deutschland, die eben nicht aus Nürnberg kommen, zur Erklärung. Nürnberg ist eine Metropolregion. Die Stadt selbst hat so um die knapp 600.000 Einwohner. Und dass es da 90 Projekte gibt, ist das jetzt besonders viel oder wenig? Also im Vergleich zu anderen Städten.
Das ist eine gute Frage. Ich habe natürlich auch ein bisschen recherchiert, ob es was Vergleichbares gibt. Und in Buchform ist es auf jeden Fall so das erste gewesen, was ich online recherchieren konnte. Und es gibt Online-Plattformen, wo so Projekte gesammelt sind, auch kleine Heftchen, wo dann ein paar Projekte aufgezählt sind. Ich glaube, so ein komplettes Buch mit umfangreicher Recherche und viel Netzwerkarbeit auch, das gibt's so nicht. Und ich war selber richtig erstaunt und es waren eben dann so viele, dass ich mich eben wirklich beschränken musste auf Nürnberg. Und ich war dann völlig baff, was für eine Vielfalt das auch war, ne? Also von der Do-it-yourself-Fahrradwerkstatt bis zur Volksküche und wann kann ich irgendwie kostenlos ins Museum oder ins Kino gehen. Also eine krasse Bandbreite und ich war auch damals richtig baff.
Und das war wahrscheinlich auch so dein Antrieb, warum du dieses Buch damals gemacht hast, oder? Also, dass viele von solchen Projekten in ihrer Stadt gar nicht Bescheid wissen.
Genau, also ich hatte, bevor ich auf die Idee mit dem Buch kam, habe ich im Umsonstladen in Gossenhof in Nürnberg eine Zeit lang ehrenamtlich gearbeitet und habe immer wieder aus dem Freundeskreis gehört, wenn ich da gesagt habe, ja, morgen, da habe ich Schicht im Umsonstladen. Hä, was? Was ist das? Was machst du da? Wie funktioniert das? Und dann habe ich mir gedacht, okay, es muss irgendwie einen Kommunikationskanal geben, also über eine Webseite hinaus, wo das Projekt halt bekannter werden kann. Und und dann habe ich eben rausgefunden, ja, es gibt noch einen zweiten Umsonstladen und so ähnliche Konzepte. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre cool, wenn die alle gesammelt irgendwo, weil die ja so in diesem Sharing Umfeld sich bewegen, dass die gesammelt ein Format verdient hätten.
Also ich glaube, was so Umsonstläden angeht oder so Sharing-Konzepte, gibt es bestimmt auch Vorurteile von vielen, die sagen, naja, also ich nutze das nicht, weil das ist ja für Menschen, die irgendwie am Existenzminimum kratzen, so nach dem Motto, also die darauf angewiesen sind, weil sie halt sonst kein Geld haben, ich kaufe mir lieber was Neues. Kann man diese Vorurteile irgendwie aufbrechen?
Also gibt es natürlich mehrere Aspekte. Da wäre zum einen der Ressourcen- und Nachhaltigkeitsaspekt. Wenn man jetzt zum Beispiel das Thema Lebensmittel hernimmt, da gibt es ja Foodsharing zum Beispiel. Und die Leute, die Foodsharing, also die Lebensmittel sammeln und verteilen, das ist nicht gleichzusetzen mit der Tafel. Das sind auch ehrenamtliche Leute, die das da tun. Aber beim Foodsharing geht es, also die nehmen zum Beispiel auch gar keine Spenden, sondern denen geht es wirklich darum, dass die Lebensmittel vor der Tonne gerettet werden, weil es werden ja tagtäglich tonnenweise Lebensmittel weggeworfen und das praktisch zu den Leuten zu bringen. Die machen das praktisch aus vollster Überzeugung und wollen halt nicht, dass die Sachen weggeworfen werden. Und da gibt es keine Einschränkungen, wer da hinkommen darf und soll. Dann gibt es eben andere Aspekte, wie jetzt diese Fahrradläden zum Beispiel, diese Do-it-yourself-Fahrradwerkstätten, wo man dann Wissen teilt. Und das wäre ja blöd, wenn man das Wissen nur unter einer Bevölkerungsschicht teilt, ne, unter einer sozialen Bevölkerungsschicht, sondern das soll halt an alle geteilt werden. Und auch die Werkzeuge, da ist es wieder die Ressourcenfrage. Muss jeder irgendwie
einen Bohrer haben
oder ein spezielles Fahrradwerkzeug? Ne? Es gibt manche Handgriffe, die nicht jeder daheim machen muss, sondern die man vielleicht alle 3-4 Jahre, ein Werkzeug, das man vielleicht alle 3-4 Jahre mal braucht. Und da sind eben diese Werkstätten gut und dann gibt es auch noch Leute, die das dann praktisch einem dazu zeigen, wie man damit umgeht.
Kann man sagen, dass wenn man sich für Sharing Economy interessiert oder damit befasst, dass das zu einem richtigen Lifestyle wird? Also wenn man da irgendwo anfängt von, okay, ich leihe mir jetzt ein Auto, anstatt mir eins zu kaufen. Was für Lebensbereiche gibt es denn noch? Weil ich glaube, dass man viele gar nicht auf dem Schirm hat. Also wo sharen wir denn schon viel im Alltag und wo ist noch mehr möglich?
Also in dem Buch hatte ich das eben in 6 verschiedene Kapitel aufgeteilt. Das ist eben Kultur und Kunst im Endeffekt. Dann das klassische Dinge, Güter teilen. Dann noch das Werkeln und Gärtnern, weil im städtischen Kontext ja nicht jeder einen Garten haben kann. Dann Lebensmittel, Bewegen, Bikesharing, Carsharing. Mhm. Und dann noch Coworking und Reisen, sowas wie Woofing. Dass man reist und aber auch währenddessen Work and Travel. Genau, oder House-Sitting zum Beispiel, ne, dass man verreist und auf jemanden anderes, auf die Wohnung, auf die Haustiere aufpasst. Da gibt es tatsächlich eine große Szene. Habe ich jetzt persönlich noch nicht ausprobiert. Ich finde es aber super spannend und es gibt es dann oft so, da connecten sich Leute über ein Internetportal, finden zusammen und sprechen dann ab, wann sie Urlaub machen können. Und manchmal wird dann einfach getauscht.
Ja.
So, und wenn das dann eine Familie mit Kindern zum Beispiel ist, die dann irgendwie Garten und so ist und dann der städtische Kontext vielleicht im Wechsel ist, dann kann man so ein bisschen in ein anderes Leben eintauchen, was total spannend ist. Und durch den Kontakt vorher weiß man auch, wie die anderen ticken und hat dann einfach Vertrauen auch. Ne? Aber es ist eine besondere Form und ist auch nicht für jeden was. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich der eine mit Verleihen vom Akkuschrauber wohler fühlt, wie seine Wohnung 2 Wochen oder eine Woche jemandem zur Verfügung zu stellen. Und da ist, glaube ich, da muss man für sich ein Maß finden. Und ich finde auch, gehört dazu, da neugierig zu bleiben und Neues auszuprobieren. Ne? Wenn man von dem einen Konzept hört, dann hört man vielleicht auch von was anderem und dann kann man das so Stück für Stück ausprobieren und das in sein ganzes Leben so reinlassen, dieses Sharing. Aber das komplett überall in allem zu machen, ist schon eine Nummer. Ne? Also geteilter Arbeitsplatz, Auto vielleicht in der Nachbarschaft oder mit den Mitbewohnern teilen in der WG. Dann komplett vielleicht die Lebensmittel alles teilen, dann noch Foodsharing machen oder Containern gehen. Da ist so viel möglich, dass man alles wahrscheinlich gar nicht auch machen kann. Und zudem ist da auch noch der Aspekt der Zeit zu erwähnen, weil wir jetzt so, ich sag mal, die Breite der Gesellschaft in 40-Stunden-Woche oder Vollzeit arbeitstätig ist.
Ja.
Und all diese Sharing-Projekte, die fordern einfach Zeit. Dafür braucht man weniger Geld und weniger Ressourcen, aber es braucht Zeit.
Ja, und das haben viele natürlich nicht und deswegen kann man nicht überall Sharing betreiben. Was sind deine Dinge, die du im Alltag nutzt? Also wo sharest du im Alltag?
Also es ist zum Beispiel Lastenräder. Da haben wir in Nürnberg ja lastenradfueralle.de, so ein Portal. Die VGN-Räder sind natürlich auch cool, wenn man mal irgendwie mit einem anderen Verkehrsmittel unterwegs war und dann aber mit dem Fahrrad ein Stück fahren will. Dann ist das super. Ne? Man sieht hier auch, dass vor ein paar Jahren oder vor einem Jahrzehnt noch Aktivisten waren und jetzt Kommunen auch sich da drauf ausrichten und diese Angebote anbieten. Und das ist einfach super, das zu sehen, dass man gemeinschaftlich Dinge nutzen kann. Ansonsten, was mache ich noch? Also letztens hatte ich mir ein Auto vom Mitbewohner geliehen. Dann nutze ich ganz viel die Büchertauschregale, die es auch in Nürnberg und auch hier in Fürth super viele gibt. Mhm. Und da findet man immer was zum Schmökern oder interessante oder auch skurrile Sachbücher. Lebensmittel, Foodsharing und ich container auch hin und wieder.
Ich habe mir überlegt, bei mir im Alltag, wo ich Sharing nutze. Also ganz früher habe ich zum Beispiel viel Mitfahrgelegenheit gemacht. Also bin entweder selber mitgefahren oder habe Leute mitgenommen. Und da hattest du ja vorhin auch angesprochen, dass das ja auch Dass es natürlich nicht für jedermann was ist, zum Beispiel auch seine Wohnung zu teilen. Und das ist beim Autofahren auch so. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es für mich der absolute Mehrwert war, weil ich so die Chance hatte, Menschen kennenzulernen, die ich sonst in meiner Bubble nie hätte und dadurch sich komplett neue Gespräche und Teil der Lebenswelten für mich eröffnet haben und mein Horizont auch so ein bisschen erweitert wurde und Verständnis für andere Personengruppen, mit denen ich sonst nichts zu tun gehabt hätte zum Beispiel. Und dann habe ich überlegt, dass die meisten von uns ja eigentlich auch schon Sharing betreiben. Früher hat man ja sich DVDs gekauft und CDs und mittlerweile shared man das ja eigentlich durch eben Streaming-Plattformen, ne? Durch Spotify oder meinetwegen Netflix. Das heißt, unsere Gesellschaft gewöhnt sich immer mehr daran, zu nutzen, anstatt zu besitzen. Siehst du das auch so?
Dann mit den Streaming-Diensten sprichst du da was sehr Zeitgemäßes an, also was in unter alle Leben schon sehr normal ist. Ich empfinde das aber nicht als das Sharing, das jetzt Gemeinschaft oder Community macht, das uns näher zusammenbringt, das uns als Gesellschaft Ressourcen teilen lässt. Da habe ich eben in meinem Buch auch ganz klar getrennt zwischen kommerziellen Anbietern und Vereinen oder Gemeinschaften, die sowas anbieten und mit Ehrenamt eben dahinter stehen. Und klar, jetzt gibt es auch große Autokonzerne, nahezu jeder Autokonzern hat eine Sharing-Plattform, ne? Wo du dann, egal wo du gerade auf der Welt bist, dann einfach ins Autohaus gehen kannst und mit deinem Abo praktisch dir ein Auto ausleihen kannst. Ich finde es eben wichtiger für uns als Gesellschaft, dass wir gemeinschaftlich Ressourcen teilen und aber da auch in den Austausch gehen. Klar gibt es Streaming-Partys oder Watch-Partys, ne? Also dass man sich da online verabredet und das schafft es vielleicht auch ein bisschen, aber im Endeffekt streamt jeder für sich daheim allein auf den Rechner oder auf das Endgerät.
Also dir geht es, und das verstehe ich jetzt erst, also dir geht es gar nicht mal so sehr, also dir geht es nicht nur um die Nachhaltigkeit und dass man Ressourcen schont, sondern eigentlich auch um die Chance, dass wenn man miteinander teilt, dass man da als Gesellschaft wächst oder halt in so einen Kontakt tritt, den man halt sonst nicht hätte, dass das so eine persönliche Ebene schafft und das ist das, was dir wahrscheinlich so viel Spaß macht, ne?
Das ist das Wichtige daran, weil wir ja gerade in unserer Stadtgesellschaft sehr anonym leben, ne? Man kennt manchmal nicht mal die Nachbarn, es kommt ein bisschen drauf an, ne? Wo man wohnt und wie man wohnt und wie das Umfeld ist. Aber wenn man jetzt zum Beispiel das FabLab Nürnberg hernimmt.
Solche FabLabs gibt es ja, glaube ich, in ganz Deutschland in verschiedenen Städten, ne? FabLab.
Genau, also sogar weltweit, genau.
Was ist das Konzept von dem FabLab für Menschen, die das nicht kennen?
Das ist im Endeffekt eine Do-it-yourself-Werkstatt, wo man von der Nähmaschine bis zu Lötstation und 3D-Drucker alle möglichen Tools hat und sich halt an seinen eigenen Projekten versuchen kann, aber nicht vor sich allein herwerkelt. Kann man natürlich auch, aber der Gedanke ist, sich da auszutauschen, wenn irgendwie da Menschen sind, die voll auf dieses 3D-Druck-Thema abfahren, ne? Dann kann man sich da austauschen und Tipps und Tricks für Einstellungen des Geräts austauschen und dann Dinge, die man da tun möchte, gemeinschaftlich tüfteln und lösen. Sich austauschen und lösen, genau, Probleme oder Details da irgendwie verbessern.
Ja, es beugt auch so ein bisschen dieser Wegwerfgesellschaft vor, weil natürlich viele Geräte lohnt es sich nicht, die zu reparieren. Ja, da kosten mittlerweile die Neugeräte, ist günstiger als das Teil, wenn man das in eine richtige Reparatur schickt. Und da ist das FabLab natürlich eine Alternative, weil man dort dann solchen Geräten nochmal eine Chance geben kann, weil man dann einfach sich dem annimmt und das einfach gemeinschaftlich repariert. Und es hat nichts gekostet, es hat Zeit gekostet, aber es ist ja auch, ne, enjoy the process. Also es ist ja auch mit einem Erlebnis verbunden, ne? Und gibt auch dem Gerät vielleicht nochmal eine andere emotionale Bedeutung auch.
Genau, das ist bei den FabLabs ziemlich cool, dass die dieses Repair-Café-Format anbieten, oft. Und da gehst du halt hin und dann wird geguckt, wer ist aus dem FabLab-Team von den Leuten, die reparieren können, aus dem Kollektiv, wer ist da Spezialist für was, und dann geht man dahin, dann wird das kurz geklärt, was ist das Problem, und dann gibt es gewisse Gerätetypen, wo das halt immer der gleiche Fehler ist, ne? Diese geplante Obsoleszenz, geplantes Kaputtgehen der Gegenstände, Und dann, dann kann da dran geschraubt und repariert werden. Und derjenige, der es hinbringt, der sieht es oder macht auch mit, so dass er praktisch auch selber das Instrument, das man sich mal rantraut daheim, das Reparieren auch selber versucht, so ein bisschen Verständnis, technisches Verständnis oder je nachdem, was es ist, vermittelt bekommt. Und das auch der Austausch. Und ich habe für das Buch damals auch Interviews geführt, unter anderem eben auch mit dem FabLab, mit der Sabrina vom FabLab. Und sie hat mir da tolle Geschichten geschildert, dass da wirklich, also generationsübergreifend, da ein kleines Kind mit dem Gameboy oder mit dem Handy da war und ein etwas älterer Mann. Und die haben sich dann irgendwie da das über das Gerät gemacht und gewerkelt und probiert und gelötet und dann am Ende hat das wieder funktioniert und dann sind die Leute teilweise so dankbar gewesen, dass die dann irgendwie das FabLab oder das Repair-Café-Team mit Pralinen überrascht haben oder so Sachen, ne? Weil sonst hätte man irgendwie ein Ding teuer neu kaufen müssen, dabei war es irgendwie nur eine Lötstelle, die man erneuern musste oder sowas. Genau, und da ist es genauso mit den Fahrradwerkstätten. Da gehst du hin und kriegst es gezeigt und kannst es vielleicht das nächste Mal selber machen.
Ja, das muss ich wirklich mal ausnutzen. Also das müsste ich echt mal ausprobieren, weil ich bin ja richtige Fahrradfahrerin, das ist mein Hauptverkehrsmittel. Also wir haben in der Familie auch ein Auto noch, das wir übrigens auch mal ausgecheckt haben. Es gibt so Plattformen, wo du dein Auto auch an andere verleihen kannst, also nicht nur bekannte Menschen, dann ist es halt auch noch versichert und so. Dafür müssen wir unser Auto mal richtig auf Vordermann bringen und fotografieren. Das ist noch quasi so eine kleine Hemmschwelle. Aber das wäre zum Beispiel möglich. Und was das Fahrradfahren angeht, was ich immer in der Werkstatt lasse, um das halt, also dass es halt immer fit ist und die Schrauben nachgezogen sind und dass so, ja, die Bremsen erneuert werden. Ja, das ist schon nicht ohne. Und tatsächlich ist es ja Hilfe zur Selbsthilfe. Also das sind ja eigentlich Sachen, die ich ja selber machen könnte. Aber dadurch, dass ich es von niemandem gelernt habe, verlasse ich mich da immer auf jemanden, der das machen kann. Und die Fahrradwerkstätten sind auch noch super überlastet. Also es ist nicht mal so, dass man das Gefühl hat, hey, ich tue denen Gefallen, dass ich mein Geld hierher bringe, sondern die sind immer so, oh, pff, keine Ahnung, komm in 4 Wochen wieder. So, wir haben so viel zu tun. Deswegen ist das zum Beispiel etwas, was ich aus unserem heutigen Gespräch auf jeden Fall mitnehmen werde und mal ausprobieren werde. Was hältst du eigentlich von Plattformen wie nebenan.de? Das gibt es ja auch mittlerweile in jeder Stadt. Also diese Nachbarschaftsplattform, wo sich jeder anmelden kann und wo so ein reger Austausch stattfindet.
Ich hatte mich da vor einiger Zeit mal angemeldet, bin da gerade nicht aktiv, weil ich auf anderen Plattformen aktiv bin. Genau, aber ich weiß zum Beispiel von vielen anderen Blue Pingo-Mitgliedern, also dem Verein, wo ich aktiv bin, dass die da aktiv sind und dass da schon was geht. Sei es irgendwelche Alltagsgegenstände oder Angebote, Freizeitaktivitäten. Und das ist halt genau das, was ich cool finde, dass man sich so in der Nachbarschaft ein bisschen vernetzt und kurze Wege hat, wenn man irgendwas braucht oder sich was ausleihen will. Genau, oder bekannte Freunde finden will in einem neuen Umfeld auch.
Oder auch kaufen möchte. Also ich hatte letzten Winter, haben wir festgestellt, dass der alte Holzschlitten, der ist zwar cool, aber wenn du ganz kleine Kinder hast, dann können die den halt fast nicht hinter sich herziehen, weil der zu schwer ist. Also unserer ist recht schwer und groß. Und dann hat ein Freund von meinem Sohn so einen Plastikschlitten dabei und irgendwie habe ich mich dagegen gesträubt, so ein Plastikteil irgendwie bei Amazon zu kaufen, so wie das irgendwie alle gerade machen. Und habe dann bei eBay Kleinanzeigen geguckt und es war halt natürlich gerade Winter und Schnee und halt alles weg. Also da gab es keine Angebote, wenn ich jemanden angeschrieben habe, dann war das sofort weg. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt noch einen letzten Versuch, bevor ich da so ein Teil kaufe, so neues irgendwie. Bei nebenan.de und habe dann eine Anzeige gehabt. Das hat zwar ein paar Tage gedauert, das hat sich aber wirklich jemand gemeldet und meinte so, ja, ich hab übrigens so ein Teil irgendwie auf dem Dachboden stehen, wollte ich schon die ganze Zeit loswerden, cool, den kannst du auf jeden Fall haben. Und das sind halt echt so Möglichkeiten, da muss ich sagen, das ist mega und das nutzt man halt viel zu selten, weil man viel zu schnell, also ich sage jetzt mal so der Otto-Normalverbraucher, ich meine, du denkst, glaube ich, schon ganz häufig schon ganz anders, ne? Ist wahrscheinlich, bevor du dir etwas anschaffst oder so, überlegst, okay, brauche ich das jetzt neu, kann man das teilen, ausleihen, wie auch immer. Aber ich sage mal so, der normale Verbraucher, der ist schon so konditioniert zu sagen, hey, ich brauche etwas, also muss ich es kaufen.
Ja, also als ich damals im Umsonstladen gearbeitet habe und gesehen habe, wie Dinge einfach im Überfluss existieren und immer die gleichen Sachen praktisch in den Laden reinkommen, es waren einfach, Kleidung war immer super viel da, Bücher und auch Spielzeug, Schuhe, also es gibt da so Dinge, die wir im Überfluss haben und wo wir aber dann entweder denken, ja, ich will mich nicht drum kümmern und schmeiße es dann weg, wenn dann Umzug ist oder irgend sowas. Mhm. Und da ist auch Kleinanzeigen zum Beispiel, wenn man irgendwie sagt, okay, das ist jetzt, das habe ich damals irgendwie teuer gekauft und wegschmeißen ist nicht, so, dann kann man eben auch Kleinanzeigen nutzen. Das mache ich ganz viel auch, um dann irgendwie
die Dinge wieder in den Kreislauf zu bekommen, ne?
Genau, es geht im Kreislauf wie Secondhand-Mode, ne? Das ist ja schon eigentlich ein Dauerbrenner, ist jetzt in den letzten Jahren wieder so ein bisschen in geworden. Aber genau, also auch zum Beispiel Mitbewohner, also wir fragen halt erst in der WG und dann braucht irgendjemand das und dann gibt es im Haus so einen Platz, wo Dinge, die jetzt aus der Wohnung rauswandern, erstmal dahin wandern und dann wird es eben von da zu einem Gebrauchtwarenhof oder dann entsorgt. Genau so gibt man den Dingen, die noch nützlich sind und zu gebrauchen sind, eine zweite Chance und schon die Ressourcen. Und zwar, wenn man alte Dinge, das heißt Küchenhelfer oder auch Kleidung, wenn man die sich neu kauft, dann hat man nicht so viel davon. Da bin ich der festen Überzeugung, dass einfach ältere Dinge, die vor 10, 20 Jahren hergestellt wurden, die immer noch existieren, immer noch gut funktionieren, dass man die nicht durch neue Dinge, gerade nicht von Amazon, Made in sonst wo, bestellen sollte, weil dann hat man nicht so viel Spaß mit. Die schauen vielleicht im ersten Moment cooler aus, und können noch leuchten, aber einen Qualitätsunterschied sehe ich da ganz deutlich. Geplante Obsoleszenz ist einfach immer noch sehr, sehr verbreitet bei den Herstellern. Und wenn man es in der Hand hält, wenn man die Teile in der Hand hält, dann spürt man einfach auch, dass der Stoff dicker, das hat eine bessere Festigkeit, ist stabiler und trotzdem schon eingetragen. Mhm. Also man fühlt sich da schon auch viel eher wohl wie in so neuer Ware. Ja.
Wo das viele mittlerweile machen, also das habe ich jetzt bemerkt, als ich Mama geworden bin, ist, dass man eher auch Kinderklamotten austauscht und leiht, weil man merkt so, hey, Kinder gerade in den ersten paar Monaten, die tragen die Sachen so vielleicht 3 Monate und dafür alles neu anzuschaffen. Also es wandert so von Freunden zu Freunden, wandert das so reihum, weil man meistens eben nicht gleichzeitig die Kinder bekommt. Das ist ganz praktisch. Und dann hat man eben noch den Vorteil, dass man es selber nicht einlagern muss und irgendwie auf dem Dachboden vor sich rummodert, ja, bis man vielleicht irgendwie ein nächstes Kind hat und das halt jemand dann in der Zwischenzeit nutzt. Das ist ganz cool. Und vor allem wird es dann durch die andere Familie ergänzt und dann kriegt man das dann wieder, das kleine Paket, und kann das dann auch für das zweite Kind nutzen. Also so war das zumindest bei uns.
Ja, das kenne ich schon auch in meinem bekannten Freundeskreis, dass da Kinderwagen, Autositz, ne, da wachsen die Kinder schnell raus so, und die Dinge sind auf jeden Fall noch tipptopp nutzbar.
Würdest du sagen, dass es teilweise aber auch von Firmen beabsichtigt ist, so bestimmte Glaubenssätze oder bestimmte Gedankengänge zu forcieren, wenn man zum Beispiel vom Kindersitz ausgeht, ne? Also wenn man zum Beispiel sagt, man holt sich einen Kindersitz, der gebraucht ist, oder leiht sich den von jemandem, dann heißt es immer so, oh, unverantwortlich, wie kann man das als Eltern tun? Gerade bei meinem Kind spare ich doch nicht an der Sicherheit. Und dann, was wäre, wenn dieser Autositz schon einen Unfall hatte und der dann weiterverkauft wird? Und dann frage ich mich ja, aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand so unverantwortlich ist und das dann auch noch weiter zu verkaufen? Also
nee, das glaube ich nicht. Also man da glaube ich an das Gute im Menschen, und ich sehe, dass da ist es zum einen Trends und Mode, und zum anderen ist es natürlich auch ein bisschen der Aspekt Technologie. Mhm. Aber bei einem Kindersitz, dann ist der vielleicht mehr schwenkbar oder drehbar. Und das sind so kleine Dinge, die vielleicht das Leben ein bisschen leichter machen, aber das ist ja, ne, dann ist es eine Zeitspanne, die ist irgendwie, das geht nicht ewig so. Und das sind mir persönlich dann ist die Ressourcenschonung wichtiger, und ich glaube, das geht auch vielen so, die, ne, gebrauchte Dinge sich holen statt neue. Die wissen, das ist Qualität, das hat schon jemand benutzt und der war damit zufrieden. Und warum das nicht weiter nutzen? Und nur weil das jetzt die Sommertrendfarbe hat, macht das Ding runtergebrochen nicht besser oder schlechter. Und genau, da will uns halt die Modeindustrie oder Firmen immer sagen, jetzt ist das Trend und das ist, und dann kannst du den Babystuhl auch noch per Bluetooth warm steuern oder so. Ja. Das sind einfach Dinge, die nicht nötig sind. Dann tut man Fell reinlegen und alles ist richtig gut für das Kind. Ja.
Du sagst ja, Tauschen macht glücklich. Und jetzt hört uns vielleicht der eine oder andere, der noch nicht so viel Erfahrung im Bereich Tauschen hat, sondern bisher eigentlich immer selbst gekauft hat. Was würdest du sagen, womit sollte man als Einsteiger starten?
Also vielleicht ein tolles Buch, das Lieblingsbuch vielleicht sogar, die Lieblingslektüre, und dann im bekannten Freundeskreis fragen, wer gerade was zu lesen braucht, und dann kriegt man vielleicht im Gegenzug auch ein super total interessantes Buch, das man gar nicht auf dem Schirm hatte.
Stimmt, das ist ja kuratiert quasi schon, liebevoll ausgesucht und hat ja schon ein Qualitätsmerkmal, weil das ja jemand toll fand auch, ne? Okay, das ist ein guter Tipp. Und wenn du jetzt so richtig Wunschkonzert spielen könntest für die Zukunft, also was würdest du dir wünschen, wenn Utopia möglich wäre in Bezug auf unsere Welt und Sharing und so?
Da machst du jetzt aber ein großes Feld auf. Also was gerade in den letzten 10 Jahren so ein sehr großes Thema ist, ja das Thema Verkehr und CO2-Reduktion und Einsparung. Was ich mir da gerade in Deutschland als Autoland so wünschen würde, dass wir Autopools hätten. Ich meine, in der Innenstadt kann man wahrscheinlich größtenteils tatsächlich auf Autos verzichten, aber am Land sehe ich das nicht. Ne? Da müsste das mit viel Aufwand erschlossen werden. Und deswegen denke ich, wäre es da sinnvoll, dass man einfach in der Nachbarschaft oder im Stadtteil Autos teilt und dass das so Gemeinschaftsobjekte sind, ne? Dass man gemeinschaftlich oder als Kommune so und so viele Autos zur Verfügung stellt, jeder gibt da was in den Pott rein, beteiligt sich, oder es gibt einfach eine Monats- oder Jahresgebühr. Genau, jeder hat die gleiche Verantwortung und man teilt sich diese Autos, weil es ja schon so ist, dass die Dinger einfach in Massen rumstehen. Wenn man jetzt in der Stadt mal an der Straße an der Ampel steht und guckt, wie viele Leute in den Autos dann in den morgens auf dem Weg zur Arbeit oder dann abends auf dem Weg zurück, wie viele drin sitzen, ist es eigentlich immer nur eine Person.
Ja.
Genau, und wenn es so Pool-Autos gibt, wo man die dann halt vielleicht über ein Kalendertool oder nach Absprache reserviert, dann ist das auch zu machen. Und das gibt es auch schon in Teilen, und es gibt natürlich auch Firmen wie Scouter, die das anbieten, und das hat für mich auch einen Mehrwert, ne? Aber was ich zum Beispiel da vermisse, ist, dass wenn man Freunde oder Familie woanders besucht, dass ich dann dieses Scouter-Auto benutzen kann, und von meinem Ort in den anderen Ort zu fahren und das dann da stehen zu lassen. Ne? Wann bin ich da vielleicht 3 Tage? Aber man muss jetzt aktuell leider das dann praktisch für die gesamte Zeit reservieren oder
bezahlen mieten. Quasi.
Genau, und das, das wäre also...
Das ist dann wirtschaftlich natürlich so sinnvoll, dass man halt echt sagt, so ähnlich wie dieses 9-Euro-Ticket damals, dass man sagt, hey, es gilt für ganz Deutschland, dass es sowas eben auch für Autos gibt, dass man sagt, hey, man kann einfach ein Auto ausleihen, also nutzen in so einem Mietpool, und kann auch in eine andere Stadt fahren, weil dort gibt es das auch, und dann lässt man das Auto dort dann einfach stehen.
Genau, das wäre wirklich super cool, und da knobeln die wahrscheinlich auch rum, verschiedene Firmen, aber es ist gerade noch nicht so. Weil im Endeffekt gibt es in jeder Großstadt oder in jeder Gegend eine Anzahl an Autos, und wenn Menschen dann hin und her fahren, dann tauschen sich diese Autos ja. Ne? Es ist ja nicht so, dass zu der einen Zeit alle da sind und dann auf einmal sind alle in dem genau anderen Ort. So, das würde sich wahrscheinlich gut verteilen, dass dann genau da, wo Autos gebraucht werden, dann auch wieder welche da sind und man die nicht rückführen muss. Ne? Also es gibt ja oft bei Mietwagenanbietern, dass die dann Rückführungsfahrten machen müssen.
Ja.
Aber ich denke, dass es auch funktionieren würde, wenn man eben die Pools hätte, die eine gewisse Anzahl an Autos hätten, und die dann dahin fahren und die anderen fahren eben woanders hin und so.
Ja, man kann ja auch Anreize schaffen, ne? Also um das zu lösen, zum Beispiel, wenn irgendwie ein Überangebot ist von in einer Stadt und ein Unterangebot in einer anderen Stadt, dass man das, also mittlerweile hat man ja künstliche Intelligenz auch zur Verfügung oder kann das ja auch mit Rechenleistung von Computern irgendwie lösen, dass der das ausrechnet, und dann könnte man Anreize schaffen und sagen, okay, dann ist halt die Fahrt von, was weiß ich, A nach B günstiger, weil das Auto von A nach B muss, ne? Ja, spannend. Also ich bin gespannt, was in Zukunft passieren wird, ob die Technologien uns helfen, dieses Teilen im Analogen, was dir so gut gefällt, mit dem persönlichen Austausch, ob das das auch in Zukunft auch unterstützt und beflügelt und wir da eine bessere Welt schaffen einfach und ressourcenschonender leben werden in Zukunft. Und zwar nicht nur, ich sage jetzt mal ein paar Öko-Freaks, sondern alle. André, du sagst, Leihen und Tauschen macht glücklich. Kannst du uns zum Abschluss die Gründe dafür nennen, einfach als Anreiz für alle, die sich jetzt gerade inspirieren lassen, den Weg auch weiter zu verfolgen, weiterzugehen?
Also für mich ist bei dem ganzen Thema Sharing irgendwie das die Community oder die Gemeinschaft ganz, ganz wichtig, weil man in den Austausch geht und sich über vielleicht Tipps zu Werkzeugen gibt oder zum gemeinschaftlichen Gärtnern sich da austauscht, welche Sorte ist total lecker von den Tomaten oder welche Chili wächst ganz toll hier in unserer Gegend. Und das finde ich einfach total toll, dass man Gemeinschaft finden kann in diesen Sharing-Projekten, selber aktiv sein kann, mitmachen kann, der Gesellschaft was geben kann, aber auch eben ohne große Hürden, ohne Geld zu haben, auch aktiv teilnehmen und mitmachen und Nutzer sein kann.
Schön. André, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du dich mit uns geteilt hast, dein Wissen weitergegeben hast. Mhm. Und ja, also ich hoffe, dir hat es auch gefallen.
Ja, vielen Dank. Hat mir auch gefallen. Und ja, an alle da draußen, versucht mal was. Testet euch mal aus in einem der Bereiche, die Sharing euch bietet. Es gibt eben viel zu entdecken und viel zu machen.
Green Up Your Life. Marie weiß wie. Checkt auch den Blog auf energy.de.